Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Wien. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und ganz viel Spaß.
Ja, herzlich willkommen auch von unserer Seite nochmal. Je länger ihr klatscht, desto länger dauert die Message. Also hört besser auf. Schön, dass ihr heute da seid, egal ob vor Ort oder auch online zu Hause. Schön, dass ihr hergekommen seid. Es geht heute um Jesaja. Jesaja ist ja ein sehr langes Buch. Ich weiß nicht, ob du es schon mal gelesen hast. Und auch sehr umfangreich vom Inhalt. Deswegen werden wir natürlich jetzt nur mal einen kurzen Einblick da reingeben. Aber vielleicht bist du ja danach motiviert, es ganz zu lesen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Also seid gespannt.
Genau, wir starten gleich rein. Aber zuerst mal Umfrage. Wer von euch kennt Asterix? Asterix und die Römer, fast jeder, hat jeder schon mal gesehen. Am Anfang von diesen ganzen Asterix-Comics gibt übrigens einen neuen. Gute Lektüre, kann ich euch empfehlen. Ist nicht so anstrengend, weil es viele Bilder hat. Ich mag das. Und da gibt es immer am Anfang auf der ersten Seite, kennt ihr bestimmt dieses Bild. Und es setzt so das Setting. Und da haben wir das kleine gallische Dorf, wo der Asterix wohnt. Und der Punkt ist, es ist umgeben von all diesen Lagern von den Römern. Und es ist irgendwie dieses Setting, dieses winzige Dorf mit irgendwie so diesen paar Leuten und umgeben von militärisch haushoch, technologisch haushoch überlegenen Mächten drumherum. Und wir starten heute in ein ganz ähnliches Setting, allerdings nochmal 700 Jahre vor Asterix, also circa 750 vor Christus. Und auch nicht in Gallien, in Frankreich, sondern wir sind in Israel. Und da schaut die ganze Situation genau so aus. Wir haben da diese Situation, also hier ist Israel. Und Israel ist hier schon gespalten in zwei Reiche. Also es gibt dieses Nordreich Israel und der südliche Teil Juda, die haben sich aufgeteilt. Die verstehen sich nicht mehr so gut und sind da irgendwie so ein bisschen auseinandergeraten. Und die Situation ist, das sind so zwei relativ kleine Königreiche. Und die sind umgeben von lauter anderen Völkern, die viel, viel mächtiger sind, viel größere Armeen haben, viel stärkeres Militär haben. Und mittendrin sitzt irgendwie so Israel und ist so auch da. Und da gibt es die Moabiter, die Edomiter, die Ägypter, die sind sowieso voll die krassen Leute und die Äthiopier. Und dann vor allem gibt es aber Assyrien, die hier oben im Norden sind. Und die sind zu der Zeit gerade so am Aufsteigen zu der Weltmacht von der damaligen Zeit. Also die waren hier gerade so auf dem Weg, eigentlich diese ganze Region auf ziemlich brutale Art und Weise militärisch einzunehmen und zu dominieren. Und sie hatten nämlich auch die stärksten Waffen, weil die hatten schon Eisenwaffen. Ihr denkt sich, Eisenwaffen klingt jetzt eigentlich gar nicht so krass. Aber der Rest hatte Bronze und falls ihr euch nicht auskennt, Eisen ist besser als Bronze. Also die Assyrer waren hier die krassen Leute. Und Babylon war noch nicht so richtig im Bild, aber die sind so langsam am Horizont zu erkennen zu dieser Zeit. Das ist das Setting, in dem wir uns befinden. Und da mittendrin in Jerusalem gibt es einen Mann und der heißt Jesaja. Und mit dem wollen wir uns heute auseinandersetzen. Jesaja, von dem wissen wir, ist der Sohn von Amos und er lebt genau eben in dieser Zeit während der Herrschaft von den Königen Usia, Jotam, Ahan und Hiskia. Jetzt wisst ihr genau wann. Und er war verheiratet mit einer Prophetin, also er und seine Frau hatten irgendwie so Family Business Prophet sein. Er war nämlich auch Prophet, er hatte mehrere Kinder, die hatten alle ziemlich abgefahrene Namen, weil Gott hat ihm immer gesagt, nenn dein Kind irgendwie und dann irgend so was Merkwürdiges wie Beute kommt bald, lauf schnell davon. Und das war dann, weil das irgend so eine Botschaft war für den König und er musste sein Kind so nennen. Also ich hoffe, das sagt Gott uns nicht. Also, aber sein Job war, Jesaja war Prophet, also er hat Botschaften von Gott bekommen an das Volk und an die Könige. Und wie er zu diesem Job gekommen ist, damit fangen wir jetzt erstmal an.
Genau, also wie hat das eigentlich alles angefangen? Jesaja hatte da einen Moment, wo er seine Berufung bekommen hat und den möchte ich jetzt einmal mit euch lesen. Jesajas Reinigung und Berufung. In dem Jahr, als König Usia starb, sah ich den Herrn. Er saß auf einem hohen Thron und war erhöht, und der Saum seines Gewandes füllte den Tempel. Über ihm schwebten Seraphim mit 6 Flügeln. Jeder hatte 6 Flügel. Mit 2 Flügeln bedeckten sie ihre Gesichter, mit 2 ihre Füße und mit dem dritten Paar flogen sie. Sie riefen einander zu: Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Allmächtige. Die Erde ist von seiner Herrlichkeit erfüllt. Dieses Rufen ließ die Fundamente der Vorhalle erzittern und der Tempel wurde mit Rauch erfüllt. Da sagte ich: Mir wird es furchtbar ergehen, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen, inmitten eines Volkes mit unreinen Lippen. Ich werde umkommen, denn ich habe den König, den Herrn, den Allmächtigen gesehen. Doch einer der Seraphen flog zu mir. Er hielt einen glühenden Stein in seiner Hand, den er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Damit berührte er meinen Mund und sagte: Dies hat deine Lippen berührt. Jetzt ist deine Schuld getilgt. Deine Sünden sind dir vergeben. Dann hörte ich den Herrn fragen: Wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen? Und ich sagte: Hier bin ich, sende mich. Also eine ziemlich spektakuläre Szene, die sich da abgespielt hat. In echt möglicherweise noch ein bisschen dramatischer als hier jetzt. Aber durch... Ich hoffe, ihr habt das Bild. Falls ihr euch schon mal gefragt habt, warum wir eine Nebelmaschine hier in der Kirche haben, jetzt wisst ihr auch Bescheid. Im Tempel war Rauch. Also Jesaja steht da vor Gott. Er hat da eine Vision oder einen Traum oder wir wissen es nicht genau, es steht nicht da. Aber der Anblick ist auf jeden Fall überwältigend. Also er erlebt das, die Vorhalle zittert, das ist Rauch überall. Es sind diese komischen Engel mit 6 Flügeln, die ich euch täuschend echt da gezeichnet habe, damit ihr wisst, wie sie ausschauen. Und er sieht einfach, wie heilig Gott ist. Also er in dem Moment, in dem er Gott sieht, weiß er, okay, er ist so heilig und ich bin nicht würdig, neben ihm zu stehen. Er erkennt einfach in dem Moment, ich bin sündig, was ja nichts anderes bedeutet, als ich bin so weit von ihm entfernt. Er ist heilig, ich bin nicht heilig. Aber es ist, also in dem Moment denkt er, okay, jetzt ist es vorbei mit mir, weil wie kann ich neben diesem heiligen Wesen, neben diesem perfekten, vollkommenen Wesen überhaupt noch existieren? Und ich finde, also mir geht es oft so, ich habe Gott so dieses Bild als diesen Freund und Helfer oder so ein liebender Vater, der mich in seine Arme nimmt, wenn es mir schlecht geht. Und natürlich, das ist Gott auch alles, aber er ist eben auch dieser heilige, vollkommene, perfekte, was wir uns einfach nicht vorstellen können, weil es in dieser Welt nicht existiert. Und in dem Moment kommt eben einer von diesen Engeln und spricht Jesaja zu: Deine Sünden sind dir vergeben. Also du musst nicht, obwohl du nicht heilig bist, so weit getrennt von Gott sein, sondern deine Sünden sind dir vergeben. Und das ist der Ausgangspunkt, die Situation und der Moment, in dem Gott ihn fragt, in dem Gott ihm die entscheidende Frage stellt: Wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen? Und ich denke mir, in diesem Moment war Jesaja von so einer Ehrfurcht und Dankbarkeit erfüllt, dass er wahrscheinlich auch gar nicht anders konnte, als in dem Moment sich einfach vollkommen zur Verfügung zu stellen. Und wir lesen da eben in Jesaja 6, 8. Dann hörte ich den Herrn fragen: Wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen? Und Jesaja antwortet: Hier bin ich, sende mich.
Genau, das ist die Situation. So hat Gott Jesaja berufen in dieser spektakulären Szene, dazu ein Prophet zu werden. Und Gott gibt Jesaja hier diesen Auftrag. Ich möchte mir jetzt mit euch anschauen, was war überhaupt dieser Auftrag? Was hat Jesaja dann in seinem Leben erreicht und warum ist das für uns heute relevant oder wichtig oder warum reden wir überhaupt darüber? Wir können da, wenn wir in der Geschichte weiterlesen, genau haben wir hier den Rest von dem Kapitel. Ich möchte euch das kurz ein bisschen zusammenfassen, damit wir hier nicht eine halbe Stunde brauchen. Also Gott gibt Jesaja den Auftrag, zum Volk zu gehen und ihnen die Wahrheit zu erzählen. Und er gibt Jesaja eine Botschaft, die 2 Aspekte hat. Das ist immer eine Botschaft von Gericht und Strafe auf der einen Seite und auf der anderen Seite von Rettung. Und das sind wie 2 Seiten von einer Münze. Du kannst nicht das eine oder das andere betrachten. Das geht immer Hand in Hand. Du kannst auch nicht das eine verstehen, ohne das andere irgendwie im Hinterkopf zu haben. Das macht nur gemeinsam Sinn. Und in diesem Text können wir das auch schon erkennen. Kannst du schon zum nächsten Teil von dem Text gehen? Da, genau, also Gott sagt zu Jesaja, er soll den Leuten sagen, So, wo sind wir? Er wird die Menschen weit fortschicken an viele Orte und nur, wenn nur ein Zehntel überlebt. Also es gibt diese krasse Strafe, was er da ankündigt. Das Volk Israel und Juda wird bestraft werden. Und es gibt aber auch immer diesen Teil der Rettung, der da mitschwingt. Nämlich Gott spricht dann am Schluss von diesem heiligen Same, der in dem Stumpf des Volks übrig bleibt. Ist hier erstmal so ein großes Fragezeichen. Wenn man ein bisschen weiter liest im Buch, dann checkt man irgendwann, das ist vielleicht irgendwie Jesus mit gemeint oder so. Jedenfalls, da geht es darum, es ist nicht das Ende, sondern es gibt immer noch diesen Samen, der übrig bleibt, und es gibt eine Rettung. Also immer dieser Aspekt Gericht und Rettung ist in dieser Botschaft mit drin. Und dann gleichzeitig warnt Gott Jesaja sozusagen schon vor. Kannst du bitte nochmal zu dem ersten Teil vom Text gehen? Wir springen hier ein bisschen hin und her. Nämlich sagt Gott schon zu Jesaja, das Volk hat schwerhörige Ohren, also es wird mit seinen Augen nicht sehen, mit seinen Ohren nicht hören, mit seinem Herzen nicht verstehen und weder umkehren noch geheilt werden. Das ist so, wie Gott Jesaja diesen Auftrag verkauft. Und man denkt sich so, toll. Okay, toller Job. Das Volk wird sowieso nicht zuhören. Keinen wird es interessieren und sie werden nicht umkehren. Warum gibt Gott Jesaja so einen zachen Auftrag, wo kein Mensch, wo er schon von Anfang an eigentlich Jesaja sagt, du sollst es den Leuten erzählen, aber es wird sie nicht interessieren. Jesaja hat dann über sein Leben wirklich spektakuläre Vorhersagen gemacht. Also er hat Dinge prophezeit, die dann auch wirklich so passiert sind. Könnte ich noch mal kurz diese Karte sehen, erst bevor wir zu dem kommen, von vorher, von Israel. Genau, also Jesaja prophezeit nämlich schon, dass Assyrien kommen wird und Israel vernichten wird. Er prophezeit auch, dass viel später Babylon Assyrien vernichten wird und dann Babylon Juda einnehmen wird. Und er prophezeit dann auch noch, wie später, nochmal 200 Jahre später, Babylon wieder von den Persern, von König Kyros besiegt wird und dann die Juden wieder freigelassen werden und zurück nach Jerusalem kommen und dort eine neue Stadt, ein neues Jerusalem aufbauen. All das sagt Jesaja schon, bevor es überhaupt passiert ist, was schon mal spektakulär ist. Jesaja macht auch noch einen Haufen Prophezeiungen über Jesus, der erst 750 Jahre später lebt. Da können wir jetzt zu dem nächsten Screen, genau. Jesaja sagt zum Beispiel, eine Jungfrau wird schwanger werden. Er sagt es zum ersten Mal, dass ein Junge geboren wird, dass es ein Nachkomme von David sein wird, dass der Retter von seinem Volk sein wird, aber dass das Volk, dass sein eigenes Volk ihn nicht erkennen wird, ihn verachten wird und ihn schlagen wird und dass er letztendlich stirbt für die Sünden von seinem Volk und dann im Grab von einem anderen begraben wird. Und das sind hier nur ein paar Beispiele, die ich rausgesucht habe. Es gibt eigentlich viele so kleine Details, die aber ziemlich spezifisch sind und das Leben von Jesus dann schon beschreiben. Und all das sagt Jesaja voraus. Und was dabei noch spannend ist, in den 1950er Jahren, also vor 70 Jahren, da wurde in Qumran in Israel eine alte Schriftrolle entdeckt. Und auf dieser Schriftrolle, das ist eine Abschrift von dem gesamten Buch Jesaja, so wie es in der Bibel steht. Und dann haben das ein paar Archäologen in die Hände bekommen und haben Carbon Dating gemacht. Das ist was anderes als Speed Dating oder Online Dating, sondern da bestimmen sie mit krasser Technologie irgendwie das Alter. Und sie sind drauf gekommen, diese Schriftrolle wurde so ungefähr 150 Jahre vor Christus geschrieben. Also das ist krass, wir haben ein über 2000 Jahre altes Dokument von dem Buch Jesaja gefunden. Und das finde ich jetzt deshalb so spannend, weil selbst der skeptischste Skeptiker muss hier einsehen, das ist jetzt einfach relativ handfeste archäologische Evidenz dafür, dass 150 Jahre bevor Jesus gelebt hat, mindestens all diese Dinge über Jesus schon aufgeschrieben wurden. Also das ist einfach so, wow, Prophetie, oder? Finde ich schon krass. Also das hat Jesaja mal alles gemacht. Nichtsdestotrotz, zu seiner Zeit hat es niemand interessiert, hat das Volk nicht gehört. Und warum wollte jetzt Gott von Jesaja, dass er all diese Dinge dem Volk erzählt? Erstens haben diese Dinge ja das Volk damals eigentlich nicht wirklich betroffen, also Jesus, der war ja erst 700 Jahre später. Warum wollte Gott, und die Leute haben auch sowieso nicht zugehört, also warum wollte Gott das von Jesaja. Und hier ist jetzt das Krasse, was ich euch versuchen möchte mitzugeben, warum es so wichtig war und so spektakulär war, dieser Auftrag, den Gott Jesaja gegeben hat. Gott hat durch Jesaja etwas so viel Größeres gemacht, als Jesaja jemals zu seinen eigenen Lebzeiten überhaupt erlebt hat. Nämlich hat Gott durch Jesaja seinen Plan für die gesamte Menschheit, den er schon von Anfang an hatte, offenbart, zum ersten Mal. Das ist das erste Mal, dass Gott so wirklich uns erklärt, ich habe was vor von Anfang an und so soll es funktionieren. Und um das zu verstehen, das ist jetzt ziemlich mindblowing und ich versuche es euch mitzugeben. Also, schnallt euch an und versucht mitzukommen. Ich versuche es klar rüberzubringen. Die ganze Jesaja, also das ganze Buch Jesaja ist ein bisschen crazy, wenn man es liest und man muss sich da irgendwie erstmal so ein bisschen reinarbeiten, dass man da versteht, was passiert. Aber es hilft zu verstehen, wenn man erkennt, dass Jesaja, das hat so eine Prophetie auf zwei Ebenen. Es gibt zwei Levels sozusagen. Die erste Ebene ist das Ganze, was ich euch gerade erklärt habe. Und das ist das, was mit dem Volk Israel passieren wird. Also da sagt, da ist die Story, die Jesaja dem Volk mitgibt. Gott hat den Bund mit dem Volk geschlossen, viel früher. Also Gott und Israel sind ein Team. Dann hat Israel sich von Gott abgewandt und Gott gibt Israel die Strafe, die sie dafür verdient haben. Und das ist, dass sie ins Exil gehen werden, verschleppt werden nach Babylon. Und dann kommt der dritte Teil, diese Rettung, die Gott schon ankündigt, dass das Volk zurückkehren wird, dass König Kyros sie befreien wird und dass sie zurückkehren werden nach Jerusalem, eine neue Stadt aufbauen werden und Gott wird wieder mitten unter ihnen wohnen. Das ist so dieses, die offensichtlichere Ebene quasi von dem, was Jesaja sagt. Parallel zu dem Ganzen und in, da rein verwoben in diese ganzen Prophezeiungen ist aber diese zweite Ebene, die, das ist so eine Metaebene, wo Gott auf dieser Menschheitsebene, also diese Story für die gesamte Menschheit offenbart. Und die folgt genau diesen gleichen drei Schritten. Also so am Anfang hat Gott die Menschen geschaffen und sie waren in Einheit im Paradies. Dann hat sich der Mensch von Gott abgewandt und Gott und die Menschen waren getrennt. Und der Mensch war wie im Exil auf der Erde. Und dann kündigt aber Gott an, er hat diese Rettung von Anfang an geplant. Er schickt Jesus, um die Menschen und Gott wieder zusammenzubringen und sie werden wieder vereint leben. Und es sind diese zwei Stories, so diese Story von Israel, die da so 700 bis 500 vor Christus stattgefunden hat. Und das ist wie ein Sinnbild eigentlich oder eine Parallelstory zu dem, was Gott mit der gesamten Menschheit vorhat. Und das, Gott nutzt hier Jesaja, um diesen krassen Plan, den er von Anfang an hatte, zum ersten Mal zu erklären. Zu der Zeit von Jesaja hat das natürlich noch gar nicht so, haben das die meisten Leute noch nicht verstanden und hat es auch noch nicht so Sinn gemacht. Aber warum ist es jetzt so spektakulär? Also das ganze Bild wird erst wirklich scharf, als Jesus dann auf die Erde kommt. Und es ist wirklich spannend. Jesus nutzt diese ganzen Vorhersagen, die Jesaja gemacht hat, um eigentlich, er beruft sich selber darauf. Also er sagt, Leute, schaut mal, vor 750 Jahren hat Jesaja all das gesagt, das hat Gott gesagt, dass alles passieren wird. Es passiert jetzt gerade, es ist jetzt genau so. Und Jesus benutzt diese Dinge, die Jesaja prophezeit hat, um sich selbst zu validieren als Sohn Gottes. Also was für ein krasser Job, den Jesaja da hatte. Und dann durch Jesus wird quasi offenbar für uns Menschen so, wow, Gott hatte diesen Plan von Anfang an. Durch Jesaja hat das uns erklärt, jetzt wissen wir, was hier los ist. All das, was Jesaja bewirkt hat in seinem Leben, geht zurück auf diesen einen krassen, spektakulären Berufungsmoment, den wir uns gerade angeschaut haben. Jesaja hat es mit Sicherheit nicht leicht in seinem Leben. Also schon mal allein die Tatsache, dass niemand eigentlich auf das hören wollte, was er gesagt hat, herausfordernd. Dann hat ja auch vieles von dem, was er eben prophezeit hat, zu seinen Lebzeiten noch gar nicht so richtig Sinn gemacht. Also er hat über Dinge geredet, die erst viel später passieren. Auch wie er erklärt, dass Kyros Babylon vernichten wird. Zu seiner Zeit war Babylon noch irgendwo. Also zu seiner Zeit hat es keinen Sinn gemacht. Aber das Krasse ist, er hat die ganze Zeit, er hat es durchgezogen. Und er hat nämlich darauf vertraut, dass Gott, der ihm diesen Auftrag gegeben hat, weiß, was er tut und dass das irgendwie Sinn machen wird, auch wenn es für ihn keinen Sinn macht. Und er hat die ganze Zeit diese Vision, die er hatte, vor Augen gehabt. Und zwar diesen Thron Gottes, wo er gesehen hat, das ist Gott, er ist heilig. das hat er immer vor Augen gehabt und hat sich immer darauf berufen und hat es deshalb geschafft, durchzuhalten, auch in den Schwierigkeiten, weil er wusste, wofür er kämpft. In Jesaja 49, Vers 4, da sagt er, aber alles, was ich tue, ist, alles, was ich tue, scheint mir nutzlos. All meine Anstrengungen war umsonst und vergeblich. Doch es ist die Sache meines Herrn. Es ist die Sache meines Herrn, sagt Jesaja, meine Mühe zu verantworten. Und er wird mir Gelingen schenken. Also Jesaja fühlt sich genau so. Er denkt sich, warum soll ich das alles tun? Es macht doch alles keinen Sinn und es macht doch wirklich keinen Spaß. Aber es ist die Sache meines Herrn. Und es hat so einen krassen Vertrauen hier, finde ich, wo er genau sich denkt, das macht doch alles keinen Sinn. Aber ich weiß und ich vertraue darauf, dass Gott mir Gelingen schenken wird. Wir können von Jesaja zwei Dinge für unser Leben heute mit Gott lernen. Und die wollen wir euch jetzt mitgeben. Zwei Dinge, die wir von Jesaja, der Person, lernen können. Das erste ist seine Einstellung, die er hatte. Und das zweite ist den Fokus, den er in seinem Leben hatte. Ich möchte zuerst mit euch über seine Einstellung reden. Was hatte Jesaja für eine Einstellung in diesem Moment, als er Gott begegnet ist? Und das sind zwei Dinge. Das erste ist, Jesaja hat eine Einstellung, er ist demütig vor Gott. Also in dem Moment, wo er Gott begegnet, da sagt er, ich bin ein unwürdiger Mensch aus einem unwürdigen Volk. Er erkennt das und er macht sich demütig vor Gott. Und er hat nicht irgendwie den Hochmut zu behaupten, hallo Gott, hier bin ich, ich bin cool, du darfst mich jetzt adressieren, ich habe gerade Zeit für dich, sondern er weiß, okay, hier ist gerade Gott, ich bin jetzt mal ruhig. Und das Zweite in seiner Einstellung ist, er ist verfügbar. Gott stellt diese Frage, wen soll ich senden? Und Jesaja gibt die Antwort, ich bin hier. Jesaja sagt nicht, ich kann das gut, ich kann es am besten, nimm mich, ich bin am besten qualifiziert. Wenn du mich schickst, dann wird das wahrscheinlich funktionieren. Ich habe nicht mal so hohe Gehaltsansprüche, also nimm doch mich. Er sagt auch nicht, nein, Gott, ja, ein bisschen spontan eigentlich, vielleicht nächstes Wochenende oder frag doch eigentlich doch lieber jemand anderen, es passt mir nicht so. Nein, Jesaja sagt einfach nur, ich bin hier. Und es ist diese Einstellung, ich bin verfügbar. Zu diesem Zeitpunkt, als Gott diese Frage stellt, weiß er ja noch nicht mal, was der Auftrag ist. Wenn er es gewusst hätte, hätte er vielleicht Nein gesagt. Er weiß es nicht, er sagt nur, ich bin bereit, das zu tun, weil ich vertraue darauf, dass Gott die richtige Aufgabe für mich hat.
Genau, und das Zweite, was wir von ihm lernen können, ist dieser Fokus, den er die ganze Zeit auf Gott hat und auf Gottes Thron und seinen Plan. Also er erlebt ja wirklich schwierige Dinge, das Volk hört ihm nicht zu, er muss seine Kinder komisch benennen und all diese Dinge, aber die ganze Zeit verliert er nicht den Fokus und sagt, egal wo ich durch muss, Gott, du hast den Plan gemacht, du bist gut, also ist dein Plan gut und deshalb halte ich daran fest, egal was es kostet. Und da können wir uns wirklich oft eine Scheibe davon abschneiden, dass wenn es mal schwierig wird, dass wir einfach diesen Fokus nicht verlieren auf unsere Vision und auf unser Ziel. Und Jesaja, also wir sind ja eigentlich schon einen Schritt weiter. Jesaja hat die Dinge vorhergesagt, er hatte Visionen von den Sachen, er hatte Träume, aber er hat es nicht erlebt. Aber für uns ist es ja schon Geschichte. Also Jesus war da. Die Dinge in den Völkern und außenrum, das ist passiert. Für uns, wir sind eigentlich einen Schritt weiter. Wir können daran glauben, weil es schon passiert ist. Also sollte es für uns ja eigentlich noch viel leichter zu sein, diesen Fokus zu behalten. Und eben Jesajas Vorhersage, dass dieser Retter kommt, der für unsere Sünden stirbt. Also das war Jesus, falls ihr noch nicht drauf gekommen seid. Also Jesus ist am Kreuz gestorben, damit wir nicht ewig von ihm getrennt sein müssen, eben deshalb, weil er heilig ist und weil wir nicht heilig sind. Er hat diese Brücke für uns gebaut. Und in dem Moment, also wir sind eigentlich genau an dem gleichen Ausgangspunkt, wie Jesaja war in seinem Berufungsmoment. Er hat da erkannt, Gott ist heilig, ich bin nicht heilig, er vergibt mir meine Sünden, damit ich nicht von ihm getrennt sein muss. Und in dem Augenblick, in der gleichen Situation sind wir. Und Gott stellt eben auch diese Frage, wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen? Und Jesaja hatte ja einen Auftrag. Er hatte den Auftrag dann bekommen, nachdem er gesagt hat, er ist verfügbar, dass er von Gott erzählen soll, dass er den Menschen von Gott erzählen soll. Und genauso haben wir heute diesen Auftrag. Jesus hat das gesagt, bevor er gegangen ist, hat er gesagt, geht hin und erzählt den Menschen von mir. Also eigentlich gleicht unsere Geschichte in so vielen Punkten der Geschichte von Jesaja. Wir haben diesen Auftrag und wir dürfen den Fokus nicht verlieren, worum es wirklich geht.
Vor ein paar Jahren, da waren wir auf so einer Leiterkonferenz mit ein paar Leuten hier aus der Kirche. Und es war das erste Mal, dass ich bei sowas dabei war. Und ich kann mich dann noch erinnern an so einen Moment, da haben wir dann gemeinsam geworshipped, eigentlich ganz ähnlich wie hier. Und es ging an diesem Abend auch um das Thema, über das wir heute geredet haben, über diese Berufung von Jesaja. Und das stand dann so am Screen und ich hatte das so vor Augen, diese Frage, die Gott in den Raum gestellt hat, wen soll ich senden? Und ich stand da einfach so mittendrin und ich habe in dem Moment für mich entschieden, ich möchte das zu meiner Einstellung machen, so wie Jesaja diese Einstellung hatte. Hier bin ich, ich bin verfügbar, das soll meine Einstellung sein. Egal, was für einen Auftrag Gott hat, keine Ahnung, was es ist, ich bin verfügbar, ich mache mit. Und es hat sich dann erstmal nicht viel Spektakuläres verändert. Also es ist kein Seraphim gekommen mit Kohle oder so, sondern es ging dann einfach mal so weiter. Aber es hat sich meine Einstellung verändert und daraus hat sich dann auch viel ergeben. Eigentlich wollte ich immer nur Gitarrist sein und irgendwie da, wie die Leute stehen und ein bisschen meine Akkorde schrummeln. Aber meine Einstellung war auch, Gott, was du mit mir vorhast, ich mach mit. Und wir haben in den letzten Jahren so viel erlebt. Wir haben die 20s Community gegründet, wir haben Small Groups gegründet, wir haben Teams gegründet und aufgebaut. Wir haben Events gestartet und jetzt stehen wir hier und erzählen euch von dem Ganzen. Und wir haben auch wirklich so viele krasse Dinge mit Gott erlebt. Und es geht alles nur darauf zurück, dass Gott diejenigen Menschen verwendet, die sagen, ich mach mit. Es ist nicht mehr und nicht weniger. Keiner von uns ist irgendwie so die krasse Person, die mega qualifiziert ist für irgendwas von den Dingen, die wir gemacht oder erlebt haben. Gott verwendet diejenigen Menschen, die sagen, ich mach mit.
Und Gott stellt dir heute diese Frage. Er sagt nicht, ja, er sagt einfach, wen soll ich senden? Wer wird für mich gehen? Und die Frage ist, was antwortest du heute? Stellst du dich zur Verfügung? Bist du da, wenn Gott fragt, wen soll ich senden? Was antwortest du? Sagst du, hier bin ich? Das ist meine Einstellung, ich bin da, egal was du was mit mir vorhast, ich verliere auch nicht den Fokus, wenn es schwierig wird. Oder ja, was antwortest du? Und wir gehen jetzt in einen Song und da ist der Text auch wirklich, der passt sehr gut. Wir haben uns den ausgesucht, ist nicht zufällig. und den kannst du einfach nutzen, dir zu überlegen, was möchte ich antworten darauf? Und wenn du singst, dann singst wirklich mit der Intention, dass du es auch meinst. Also diese Wörter, die haben auch wirklich Kraft und wenn du die jetzt durchliest, dann sing sie, wenn du das wirklich meinst. Und danach werden wir nochmal kommen.
Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info@icf-wien.at mailen und weitere Infos findest du auf unserer Homepage unter www.icf-wien.at.